SWR 2 lesenswert. Gespräch.
Mein Name ist Katharina Borchert und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Die Autorin Helga Schubert, die schon seit über 60 Jahren schreibt und die im vergangenen Jahr mit 80 Jahren den Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Jetzt ist ihr Erzählband Vom Aufstehen erschienen, in dem auch der preisgekrönte Text aus Klagenfurt dabei ist. Über diesen Band wollen wir heute sprechen. Frau Schubert, seien Sie herzlich willkommen.
Ja, ich grüße Sie auch. Danke.
Ja, wir sitzen leider nicht leibhaftig zusammen, wie wir das unter normalen Umständen getan hätten, denn noch immer herrscht ja Corona und wir haben uns daher entschieden, Zugreisen und so enge Studiosituationen lieber zu vermeiden. Inzwischen sind Sie ja auch schon 81 Jahre alt und Sie pflegen außerdem Ihren Ehemann, der noch ein paar Jährchen älter ist. Da geht man natürlich lieber kein Risiko ein. Wir sind also von Studio zu Studio verbunden und zwar, wie ich finde, schönerweise einmal quer durch Deutschland. Sie wohnen in Mecklenburg und sitzen deshalb im NDR-Landesstudio Schwerin und ich bin beim SWR in Baden-Baden. Das ist also sowas wie die maximale Entfernung in Deutschland. In einer der Geschichten in Ihrem neuen Buch schreiben Sie, dass für Sie Deutschland nach Süden immer weitergeht. Also da gibt es Baden-Baden, Freiburg, Konstanz, schreiben Sie. Und dann Zitat, immerzu ist seit 30 Jahren mein Land nicht zu Ende. Also 30 Jahre nach der Einheit. Frau Schubert, ist das auch heute noch immer ein Glück und vielleicht auch ein Staunen über die Wiedervereinigung?
Ja, es ist ein Glück. Staunen eigentlich nicht, weil es war wohl schon so gesetzmäßig, dass es so kommen wird nach dieser lächerlichen Diktatur der DDR. Das musste mal zu Ende gehen. Ja, aber dass es Deutschland immer weitergeht und dass man es nie richtig ganz kennenlernen wird und so vielgestaltig ist und so, das finde ich schon sehr, sehr schön, dass ich jetzt in einem so etwas größeren Land als der DDR lebe, muss ich schon sagen, was nicht eingezäunt ist, ja.
Mit Zugang zur Nordsee, mit Zugang zu den Alpen, das gehört jetzt alles mit dazu.
Ja.
Und auch der Schwarzwald, wo wir hier sitzen, ist auch sehr schön.
Und wo meine Großmutter herkommt.
Ach ja, stimmt, aus dem Elsass ist es,
ja,
ne?
Ja, es heißt jetzt Ribeauville, wo sie geboren ist.
Ja, das
die ganzen Akten, Geburts- und alles in Französisch.
Ja, das ist unsere Nachbarschaft.
Ja.
An einer Stelle in Ihrem Buch schreiben Sie auch, jeder von uns weiß, was er am 9. November 1989 gemacht hat. Sie waren damals 49, als die Mauer fiel.
Ja.
Was haben Sie gemacht an diesem Tag?
Ich bin ja eine evangelische Christin. Ich wurde also von einer jungen Pastorin abgeholt, mit der ich befreundet bin. Wir wollten zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Sophienkirche gehen. Da sollte an die Judenverfolgung erinnert werden, 1938. Da haben wir nur ganz kurz vor dem Fernseher gestanden, weil über diesen Satz von dem Schabowski berichtet wurde. Wir haben eigentlich immer nur Westfernsehen gesehen, aber da wurde berichtet, dass er gesagt hätte, ohne Voraussetzung könnte man jetzt fahren. Und man muss aber einen Antrag stellen. Ich war schon angezogen, wir beide guckten. Mein Mann blieb zu Hause und dann habe ich gedacht, aha, also keine richtige Maueröffnung, wieder nur mit Antrag. Und sind wir in die Kirche gegangen. Als wir dann zu Ende war, sind wir an das Grab von Moses Mendelssohn gegangen. Das ist ja da in dem ehemaligen jüdischen Viertel in der großen Hamburger Straße. Da waren die Abtransporte der jüdischen Mitbürger damals in der Nazi-Zeit, haben wir so Steinchen draufgelegt und so. Und dann haben wir gesagt, so nächsten Montag werden wir uns dann wieder treffen zu Demonstrationen. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Und mein Mann sah fern und sagte, die Grenze ist offen. Der Mumper, der war ja damals regierender Bürgermeister von West-Berlin, der ist eben aufgestanden und sagt, mein Platz ist jetzt woanders. Da war der Platz also leer. Der musste sich jetzt irgendwie kümmern und wollte jetzt auch an die Grenze. Und dann hat er sich wieder angezogen. Ich war ja noch angezogen. Ich kam ja nun aus der Kirche und dann sind wir zusammen dorthin, wo auf jeden Fall keine Maueröffnung sein konnte, was aber für mich historisch so wichtig war. Wir sind zum Brandenburger Tor gegangen, ja. Und da standen Soldaten und bewachten also sozusagen jetzt diese Grenze. Und es war alles, vorher haben sie geschossen und jetzt waren sie auch doch ziemlich durcheinander. Sie wussten jetzt auch nicht, was ist. Und die Leute wollten eigentlich ganz gerne bis an die Mauer kommen und die Westberliner standen oben auf der Mauer und sagten, kommt doch rüber. Und dann sind manche mit Fahrrädern schon von der Mauer runtergesprungen und in den Osten gekommen. Ja, und dann sind wir beide wirklich als Erste da durchgegangen und zu den jeweiligen Offizieren, mein Mann zum Volkspolizeioffizier, ich zu diesem Grenzkommandeur, und haben gesagt, die Mauer ist wirklich auf. Also man kann es im Fernsehen sehen. Alles illegal, sagte der. Dieser Grenzkommandeur zu mir und die jungen Soldaten. Ich sagte, die Leute haben Angst, dass sie schießen jetzt noch. Und wir schießen auch nicht. Wir haben unsere Gewehre hinten, junge Frau, sagte der eine. Also völlig absurde Situation. Und der Volkspolizeioffizier, der hat ganz allein gestanden. Mein Mann ist zu ihm gegangen und hat gesagt, ich möchte jetzt wirklich hier mit meiner Frau durchs Brandenburger Tor gehen. Und da sagte er, wie finden Sie denn das jetzt? Und da hat er gesagt, ich finde das wunderbar. Die haben uns doch genauso beschissen wie Sie. Also der hatte sich schon sozusagen auf die Seite der Bevölkerung gestellt, während der Grenzkommandeur jetzt wahrscheinlich um sein Leben fürchtete, ja. Und dabei waren alle völlig friedlich. Das ist ja eine ganz friedliche Revolution gewesen, ne? Die Leute sind nach der Arbeit auf die Straße gegangen, gearbeitet und dann demonstriert am Montag. Nach fünf. Das war eine völlig friedliche Sache, ja. Die Leute, es war wirklich am Ende, dieser Staat.
Sie erzählen es auch in einer Ihrer Geschichten in dem neuen Band vom Aufstehen. Hm? Sie haben ja eigentlich quasi immer schon geschrieben, ja, schon als ganz junge Frau damit angefangen. Hatten Sie damals in dieser turbulenten, strudeligen Zeit um 89, 90 herum auch die Ruhe und die Muße, was zu schreiben? Oder war doch der Strudel der Ereignisse zu stark und zu mitreißend?
Nein, ich hatte gar keine Ruhe, sondern ich habe furchtbare Angst gehabt, dass das Rollback gibt, ja, dass die, da habe ich nicht geschrieben, sondern da habe ich nur gedacht, die Opposition darf sich nicht zersplittern und man muss jetzt sehen, dass auf jeden Fall die nicht wieder unter anderem Namen wieder an die Macht kommen. Und ich war dann ja Pressesprecherin des zentralen Rundentisches, nicht? Es gab in Ostberlin dann die Initiative, die oppositionellen Parteien mit den bestehenden Parteien und den Vertretern der Regierung, moderiert aber von den drei verschiedenen Kirchen, war der sogenannte Runde Tisch. Wir haben auch die ersten freien Wahlen vorbereitet und da war ich eine der Pressesprecherinnen. Und dadurch hatte ich ja immer eine ganz gute Information und einen genauen Blick darauf, in welcher Gefahr wir waren. Wir kriegten nämlich dauernd immer Funksprüche von Staatssicherheitseinheiten. Es wäre jetzt die Konterrevolution und es muss jetzt verhindert werden. Dann wurde die Stadtsicherheitszentrale gestürmt am 15. Januar. Dann sind alle vom runden Tisch dahin und haben die Leute beruhigt. Wir waren ja überhaupt nicht ausgerüstet mit irgendwelchen Kommunikationsmitteln. Wir hatten ja nicht mal Kopiergeräte. Wir hatten keine Tonbandgeräte. Wir mussten jetzt uns total darauf verlassen, dass die Leute sich nicht provozieren lassen, sondern dass sie jetzt eigentlich auch denken, dass freie Wahlen die vernünftigste Lösung sind und verschiedene mussten sich überhaupt erst gründen, verschiedene Parteien. Also das war ja ein totales Kuddelmuddel, um auf Ihre Frage zu antworten. In der Zeit habe ich nicht geschrieben. Ich habe aber zusammen mit Rau, der war ja damals Präsident in der Nikolaikirche in Berlin, eine Rede gehalten und habe die deutsche Einheit gefordert. Und das war Anfang Januar 1990. Und da bin ich dann von meinen Kollegen sehr angegriffen worden. Das sei revanchistisch, was willst du mit dem vereinten Deutschland? Und das ist ein für alle Mal vorbei. Nach den Verbrechen der Nazis darf es jetzt kein Deutschland mehr geben. So ein großes
kein nicht. Großes so, Deutschland.
Kein großes Deutschland darf es nicht geben.
Hm. Ja, das dann auch noch so weit in den Süden hineinreicht.
Ja, ja, ja.
Wie viel Ruhe und wie viel Muße brauchen Sie zum Schreiben?
Ich muss mit mir selber im Reinen sein. Also ich schreibe nicht, um was loszuwerden, sondern um ein Kunstwerk zu schaffen. Und da brauche ich Schwärze um mich rum. Ich schreibe also nur nachts. Heute ist es 4 Uhr nachts geworden.
Oh.
Ja, ich schreibe nur nachts, wenn es ganz still ist und wenn keiner was von mir will, wenn kein Telefon klingelt. Und ich bin ja jetzt in einer sehr angespannten Pflegesituation. Mein Mann ist eine 24-Stunden-Pflege und ganz, ganz liebenswürdiger Mann, aber eben doch sehr hilfsbedürftig. Und da kann ich am Tag nicht damit rechnen, dass ich die nächsten 6 Stunden einfach mal vorm Computer sitzen kann. Ich schreibe auch nur sofort in den Laptop. Und da muss eben um mich rum schwarz sein. Da ist auch keine Musik an und dann sitze ich da und bin völlig selig, dass keiner was von mir will. Diese Ruhe brauche ich, aber vorher muss ich in mir selber ruhig sein. Also ich will nicht was loswerden, sondern ich will eine vernünftige Geschichte schreiben. Also ich habe keine Qual zu verarbeiten beim Schreiben, sondern die ist vorher. Vorher muss ich es verarbeiten und dann kann ich schreiben. So ist das bei mir.
Ja. Wenn Sie bis 4 Uhr nachts schreiben, heißt das, Sie müssen nicht so viel schlafen?
Ist ja nicht jeden Tag so, aber ich bin dann schon sehr erschöpft und habe auch schon um so 5 Uhr mich dann mal hingesetzt und eine Viertelstunde so richtig tief geschlafen. Ich bin ja Diplompsychologin und habe ja gelernt, schon als Studentin durch autogenes Training sofort einzuschlafen, wenn ich will. Und das nutze ich. Ich mache ganz starkes autogenes Training und dann kann ich schlafen, wenn ich will, wo ich will.
Ja, ist bewundernswert.
Ja. Das ist ein Vorteil von dem Studium, ja.
Ja, ja. Sie wohnen im Dreieck zwischen Wismar und Schwerin und Lübeck?
Ja.
Auf dem Land in Mecklenburg. Sie stammen aber aus Berlin und Sie haben mal gesagt, Sie seien eigentlich Großstädterin durch und durch.
Ja.
Aber seit den 70er Jahren sind Sie immer wieder in Mecklenburg, seit 13 Jahren fest mit eigenem Haus und vollem Hausstand und Mann in Mecklenburg auf dem Land. Ist das Landleben vielleicht auch eine ideale Schreibumgebung für Sie?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich den Wohnsitz verlegt, weil er da sein will. Also ich von mir aus würde sofort in die Stadt ziehen. Ich brauche nicht die Ruhe um mich rum, die ja zweifellos jetzt auch da ist. Ich brauche auch keine schöne Landschaft. Zum Schreiben brauche ich nur Schwärze und einen vernünftigen Laptop. Also ich bin sehr unabhängig von meiner Umgebung und bin völlig abhängig von dem Lebenspartner, wo er leben will. Nee? Und er hat eben schweren Herzinfarkt gehabt 2006 und da war es dann ganz klar, dass wir die Berliner Wohnung bald aufgeben. Die haben wir dann 2008 aufgegeben. Äußere Umstände müssen nicht sein. Hauptsache in mir ist Ruhe und es ist schwarz um mich rum.
Ja, Ihr Mann heißt Johannes Helm, er war lange Professor für klinische Psychologie an der Humboldt-Universität in Berlin und ist auch Maler. Und Sie schreiben in Ihrem Erzählband vom Aufstehen auch über das Schreiben. Dieser Band umfasst ja 29 kurze Geschichten, eine davon kennen wir schon vom Bachmann-Wettbewerb, die anderen noch nicht, die lernen wir jetzt kennen. Und eine dieser neuen Geschichten heißt eben Warum schreiben? Und ich finde, das passt jetzt gut. Lassen Sie uns die Geschichte doch kurz hören und danach sprechen wir weiter.
Ja, das mache ich. Warum schreiben? Ich liebe den Altweibersommer. Endlich Altweibersommer. Vielleicht wird er bald nicht mehr so heißen. Mein Altweibersommer ist sanft zu meiner Haut. Feuchte Luft nach den unerträglich heißen Hochsommertagen. Heute Morgen, als ich die Haustür öffnete und die Zeitung aus dem Briefkasten nahm, atmete ich seinen Duft ein nach gegorenen Pflaumen im Gras. Ich bin zwar schon ein altes Weib, hab ihn aber schon als junges Weib immer ersehnt und geliebt. Er ist heiter, nicht schwer, er ist noch nicht dunkel am Abend, er ist noch nicht kalt, wenn wir abends auf die Straße gehen. Nicht nur die Pflaumen, auch die Birnen gären am Weg. Ich kann endlich ausatmen. Es ist wie beim Schreiben, die Arbeit dort draußen ist nämlich getan. Das Sammeln von Schicksalen, von Sätzen. Aber was mag ein Menschen veranlassen, sich nun von seinem Freund, seiner Partnerin, seinem Mann, seiner Mutter, seinen Geschwistern, seiner Frau, seinen Kindern, seinem Vater, seinen Kollegen so zurückzuziehen, so stark allen Versuchungen der Welt zu widerstehen, dass er schließlich alle Antennen, die in die äußere Welt ragen, einziehen kann, ruhig wird und nun darauf vertraut, dass sich in ihm etwas Wichtiges zu einer Geschichte verdichtet. Woher kommt der Mut, diese schmale, wankende Brücke zu den Menschen, die am anderen Ufer lärmen, zu bauen, diese Brücke ohne Geländer zu betreten und hoch über dem Abgrund zu balancieren, ganz allein? Die Geschichte sollte doch Ordnung in die Welt bringen. In Wirklichkeit gibt es doch nie die klare Trennung von Anfang und Ende. Aber die erzählte Geschichte hat einen letzten Satz, vielleicht sogar eine Pointe oder eine unvermutete Wendung oder ein sanftes Ausschwingen, hat eine Überschrift, ein Thema, eine Variation, einen ersten Satz. Die Geschichte hat etwas herausgehoben aus dem Lebensfluss, das ich nun betrachten kann, mit Freundlichkeit oder Trauer, mit Bewunderung oder Abscheu. Ein Mensch hat sich entschieden, aus der schützenden, unverbindlichen Verschlossenheit herauszutreten. Und das ist ein Schritt, der das ganze Leben ändert. Ich war 20, als ich es wagte. Und in aller Form, ja, in der von ihm gewählten Form, ein Teil seines Lebens, das, was er gesehen und gehört hat, fremden, vielleicht höhnischen oder kalten Menschen anzuvertrauen, zu zeigen, ja, eigentlich ist es ein Geschenk. Was hier ist, ist überall. Was nicht hier ist, ist nirgends, soll Buddha gelehrt haben. Dieser Satz macht auch beim Schreiben Hoffnung. Denn wenn er stimmt, ist nichts unwichtig, wenn ich es nur genau genug betrachte. Im Kleinsten könnte ich die Gesetze des Lebens erkennen und die Lebensläufe und die Konflikte auch für Menschen weit entfernt zur gleichen Zeit oder in Jahrhunderten vergleichbar machen. Verständlich. Aber dazu gehören das Hinsehen und das Erschrecken, dass in der Welt der Menschen nichts einfach gut oder böse ist, dass jeder, auch die, die schreibt, gut und böse ist, erschöpft und wach, verzeihend und nachtragend, hasserfüllt und liebend, verletzend und verwundbar. Geschichten als Mikroskop, Geschichten als Spiegel, die guten Geschichten sind wie das Leben tragikomisch. Plötzlich reißt mich die Geschichte aus dem Mitleid in die Ironie, aus der Ironie in die Verachtung, aus der Verachtung ins Verständnis und alles in dem Moment, in dem ich mich auf eine Sicht eingelassen hatte. Nichts ist klar, so oder so, erfahre ich beim Schreiben oder spätestens beim Lesen.
Vielen Dank, Helga Schubert. Das war die Geschichte »Warum schreiben?« aus ihrem neuen Erzählband »Vom Aufstehen« hier auf SWR 2. Ja, das ist selbst eine sehr verdichtete kleine Geschichte oder vielleicht auch eine Reflexion. Da steht, im Schreiben entdeckt man etwas Wichtiges und verdichtet es zu einer Geschichte. Was sind für Sie denn so wichtige Momente oder Elemente oder Erinnerungen oder Motive, aus denen dann Geschichten werden?
Eigentlich alle Erlebnisse und alle Menschengeschichten und alle Erlebnisse mit Menschen, die kippen. Also mich interessiert immer sehr dieses Kippen, dass ich plötzlich denke, ach so ist das. Und dann wird es eigentlich eine Geschichte, wenn ich länger darüber nachdenke oder auch andere Menschen frage, wie ist es bei denen. Also einfach ein Leben zu erzählen, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Sondern mich interessiert immer ein Held, eine Heldengeschichte oder jemand, mit dem man furchtbares Mitleid hat. Und mit einem merkt man, der hat etwas davon. Der hat einen Vorteil davon, dass ihn alle bemitleiden. Und er inszeniert etwas. Also immer wenn sozusagen eine Schicht, wenn die aufweicht und dann kommt etwas, was ich für wahrer halte. Und dann denke ich, ach, das darfst du aber auch nicht eigentlich für bare Münze nehmen, sondern dann musst du eigentlich weiter überlegen und dann wird es erst dann eine Geschichte, wenn es mir gelingt, beides zu schildern. Also dass die beiden Seiten eines Menschen, nicht nur die beiden, sondern mehrere, also diejenigen, die man verachten könnte und dann plötzlich kann man sie doch verstehen. Und darum habe ich ja auch immer so eine extremen Bücher geschrieben. Also zum Beispiel Die Welt da drin, da habe ich ja Ärzte beschrieben, die ihre eigenen Patienten getötet haben in der Euthanasie der Nazis. Ja, oder in den Judasfrauen, nicht? Habe ich Menschen beschrieben, die Verräterinnen waren an ihrem eigenen Ehemann.
In der Nazizeit.
Ja, das sind beides Bücher, die in der Nazizeit spielen. Das habe ich nach Akten gemacht. Das hat mich auch interessiert, was Menschen alles in einem einzigen Gehirn alles haben können. Liebe und die Vernichtung eines anderen Menschen und Reue. Alles ist in einem Menschen und das macht eigentlich mir auch Mut. Man muss es alles annehmen und man muss es auch bei anderen Menschen voraussetzen. Und man muss es auch bei anderen Menschen annehmen.
Denken Sie deshalb auch im Vorhinein so lange über Ihre Geschichten nach, weil man das ja auch erstmal entdecken muss in einer Figur zum Beispiel? Sie können nicht einfach drauf losschreiben.
Gar nicht. Also das mache ich überhaupt nicht, dass ich mich hinsetze und jetzt irgendwas, ich gehört habe, aufschreibe. Ich denke wochenlang über eine Sache nach und mit einmal weiß ich, jetzt ist es gekippt oder es ist in die Waage gekippt, ja. Und es gibt bestimmt ganz viele Schriftsteller, die Erlebnisse schildern oder in die Geschichte gehen oder über irgendeinen Kriegshelden oder König was machen. Ich beackere so ein ganz kleines eigenes Feld und das sind so die Menschen, die Erlebnisse, die eigentlich unvorhersehbar sind und die reich sind, in ihrer Vielfalt ganz überraschend sind. Das ist das, was mich interessiert. Können ganz einfache Menschen sein.
Auch Ihre Nachbarn treten ja häufig auf in Ihren Geschichten, Ihre mecklenburgischen Nachbarn. Das heißt, wenn Sie dann über eine Geschichte nachdenken, Also Sie denken wirklich nur oder machen Sie sich schon Notizen?
Nein, nein. Wenn ich mir Notizen machen würde, dann würde ich ja die Geschichte verraten. Dann interessiert sie mich eigentlich auch nicht mehr. Ich habe zwar jetzt beim Aufräumen manchmal Sätze, schreibe ich mir auf. Die finde ich dann wieder. Aber wenn sie gut sind, die Sätze, die ich höre, dann habe ich sie ja sowieso verwertet. Ich habe also nicht jetzt so einen Zettelkasten und mache daraus was, sondern wenn ich im Zug sitze und mir jemand was erzählt oder auch die Nachbarn aus irgendeinem Grund zu uns kommen oder was sagen, dann merke ich mir manchmal Sätze, die kann ich mir einfach nicht ausdenken, die sind so toll. Aber die charakterisieren dann diesen Menschen, ja. Also wenn man zum Beispiel sagt, wo ist denn euer Hund? Und dann sagt der Bauer, dem habe ich rübergeholfen. Da meint er natürlich ins Paradies, nicht? Hat er totgeschlagen. Hm. Und ich würde nie auf die Idee kommen, ich bin dankbar für solche Sätze, weil ich mir die nicht ausdenken kann. Und die merke ich mir dann. Dem habe ich rübergeholfen.
Ja.
Und der kommt aber dann auch vor. Ich habe eine Erzählung geschrieben, da kommt dann dieser Satz vor. Die charakterisieren eine ganze Einstellung zu den Tieren. Von diesem Menschen aus, ja.
Die Menschen um sie herum, das ist das eine, aber in ihren Erzählungen blitzt auch immer wieder viel Autobiografisches auf. Also geboren 1940 in Berlin, Zweiter Weltkrieg, Flucht, die Großeltern, die Mutter, das Leben in der DDR und die Erfahrung der Diktatur und dann natürlich auch das Leben im ländlichen Mecklenburg, dann eben mit den Nachbarn. Aber ist trotzdem das Selbsterlebte für Sie auch immer das, was den Anlass zum Schreiben gibt?
Na, es ist das Material. Es ist nur das Material. Also Anlass wäre jetzt eine ganz große Enttäuschung, die ich in irgendeinem Bereich habe oder eine große Trauer oder Enttäuschung. Also Trauer ist ja wieder was Eindimensionales, aber eine Enttäuschung ist ja eigentlich, damit muss ich immer sehr oft fertig werden. Wenn ich mir etwas anders vorgestellt habe, wenn ich einen Menschen auch anders gesehen habe und plötzlich entpuppt er sich auf eine andere Weise, aber der verpuppt sich dann auch wieder in die Gute. Also dieses Kippen, das ist das, was ich unbedingt verkraften muss. Und da hilft das Schreiben, wenn man es ganz genau aufschreibt. Ganz genau muss man das machen. Aber vorher drüber grübeln.
Ja. Sie sagen verkraften, man muss das verkraften,
ja.
Weil man sich eigentlich was Eindimensionaleres wünscht.
Ja, aber so ist es ja nicht.
Genau.
So ist es nur, wenn man ein Kind ist. Und sobald man erwachsen wird, man kann ja nur erwachsen werden und man kann es ja überhaupt nur aushalten, erwachsen zu werden, wenn man sich völlig klar macht und nicht nur über den Kopf, sondern man es wirklich begreift, wie widersprüchlich jeder Mensch ist, der einem nur auf der Straße entgegenkommt. Ja? Und wie widersprüchlich man selbst ist. Und wenn man das wirklich mal begriffen hat, dann kann man auch nicht so furchtbar enttäuscht sein. Aber man ist es natürlich immer wieder. Und ich schreibe viel, um mit der Enttäuschung eigentlich, um das hinzukriegen, um das auszuhalten. Ja? Aushalten, verkraften ist für mich was Wichtiges. Das Schreiben ist das Ergebnis dann. Also das Schreiben mache ich nicht in einer Verzweiflung oder so, sondern das ist immer erst, wenn mir jetzt diese Mehrdimensionalität eines Menschen klar geworden ist. Dann ist es erstmal was zum Schreiben. Alles andere ist zum Erzählen oder Meinung austauschen oder so. Das ist was ganz anderes. Also Schreibanlässe und Themen, die Themen, die ich mir suche, über Jahre grübel ich daran rum.
Sie sagten gerade auch, wie widersprüchlich man selbst ist.
Ja.
Ja, in all Ihren Geschichten spricht ja auch ein Ich. Sind Sie dieses Ich oder ist das eine fiktive Figur? Ist das immer eine Frau zum Beispiel?
Es ist immer eine Frau, ja. Es ist immer eine Frau. Es ist immer eine von meiner Generation, aber es ist eine, die das in Distanz gekriegt hat, die ihr Leben in Distanz gekriegt hat. Es hat natürlich ganz viel mit mir zu tun, also das ist klar.
Könnten Sie auch aus der Perspektive eines Mannes schreiben?
Ja, habe ich auch schon gemacht. Ich habe ja schon Filme geschrieben und Theaterstücke. Da muss man ja sowieso in den Dialogen auch männliche Stimmen kreieren. Ich habe gerade noch mal gesehen, ich habe einmal, es ist im Theater aufgeführt worden, zwei Männermonologe, wie David und Goliath lieben. Also ich habe zwei Männer beschrieben, die sehr unterschiedlich lieben, sich sehr unterschiedlich einlassen auf andere Menschen. Und da habe ich männliche, also Monologe von Männern. Oder ja, ich habe auch Hörspiele geschrieben, eine unmögliche Geschichte, alles auch mit männlichen. Ich habe ja, wie gesagt, auch Filme geschrieben. Ich kann mich da hineinversetzen. Ich habe doch so lange in der Psychotherapie gearbeitet. Ich stelle mir die so genau vor, wie die jetzt reden. Und und erinnere mich daran.
Da hatten Sie viel mit Männern zu tun, ja, genauso viel wie mit Frauen.
Mehr mit Frauen. Also in die Therapie kommen eigentlich meiner Erfahrung nach mehr Frauen, jedenfalls in der Zeit, in der ich in dem Beruf gearbeitet habe, weil sie, manchmal denke ich nicht, weil sie mehr fühlen oder tiefer fühlen, sondern weil sie noch was ändern wollen, also weil sie einfach raus wollen aus der Situation oder die Situation verändern wollen. Das ist einfach ein Unterschied, ob man in der Lage ist, Kinder zu kriegen und diese unglaubliche lange Verantwortung von den 20 Jahren vor sich zu haben und dann immer verantwortlich zu sein, ist, glaube ich, doch ein sehr großer Unterschied gegenüber Männern. Also ich bin überhaupt keine Männerhasserin, aber ich denke, das wäre für mich eine Erklärung, dass in die Therapie, zu der Zeit, in der ich gearbeitet habe, mehr Frauen kamen. Die hatten mehr Hoffnung, was machen zu können oder durch Gespräche. Die sind ja auch immer gewöhnt, sich mit Freundinnen sehr zu unterhalten. Und wenn man dann nicht weiterkommt, dass man dann professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, weil man Hoffnung hat, dass man was ändern kann. Ja?
Ich glaube, das ist heute noch genauso.
Das ist heute
das
noch
hat sich
so.
sicherlich kaum geändert. Ja.
Das finde ich gut. Das ist eine sehr gute weibliche Eigenschaft, finde ich.
Ja.
Seine Hoffnung aufzubauen oder die zu ermutigen, auch von der Therapie her, diese Hoffnung zu ermutigen, dass man was ändern kann. Und ändern im Sinne auch von aushalten, dass man es annehmen muss. Manches muss man einfach auch annehmen.
Ja, Sie haben als klinische Psychologin gearbeitet in der DDR von 1963 bis 1987.
Ja.
24 Jahre lang, ganz schön lang.
Ja.
Ich wollte noch kurz nochmal zurück zum Ich kommen. Das Ich in Ihrer Geschichte oder das Ich in jeder Geschichte. Ist das immer dasselbe Ich oder ist das jedes Mal jemand anderes?
Das ist ziemlich konsistent. Aber ich konnte erst Ich sagen, wenn ich mich vergewissert habe, dass ich nicht alleine in der Welt bin mit dieser Idee oder mit diesem Gedanken oder mit dieser Traurigkeit. Ich frage ziemlich viele Leute, auch die Leute, die bei uns zu Besuch sind. Jetzt habe ich ja keine Patienten mehr. Ich frage ziemlich viele so nach ihren Erfahrungen. Und dann, wenn ich dann merke, aha, ich bin wirklich nicht allein damit, dann kann ich auch ich sagen. Man darf ja nicht einfach irgendwas hinschreiben. Man hat doch immer ein Du. Also die Ingeborg Bachmann hat es so unglaublich gut ausgedrückt. Sie hat gesagt, der Schriftsteller, und das liegt in seiner Natur, ist mit seinem ganzen Wesen auf ein Du gerichtet. Und da habe ich gedacht, ja, das ist bei mir auch so.
Ist das ein Ich, das auch andere mit einschließt dann?
Ja, und es ist ja auch so, dass mir das auch gesagt wird. Leute, die meine Geschichten jetzt gelesen haben, für mich ist es so wichtig, dass ein anderer Mensch auch reingeht in die Tür, die ich aufmache oder über die Brücke geht oder so. Das ist schon ein, also obwohl ich sage, will ich im Grunde genommen ein Angebot machen. Das ist schon so.
Ja. Und dieses Angebot, nehmen das vor allem Leserinnen an oder können da auch Männer mitgehen? Was ist Ihre Erfahrung?
Ja, also ich habe jetzt schon unglaublich positive Reaktionen auch von Männern bekommen auf dieses Buch. Von Weinen und von Beglücktsein und sowas alles haben mir auch Männer schon geschrieben. Ich überwältige ja nicht mit meinen Erzählungen. Die können da wirklich reingehen. Die können denken, wie ist denn das bei mir gewesen? Ich will ja nicht missionieren. Ich will ja nicht irgendeine Ideologie den anderen aufoktroyieren. Im Grunde genommen ist es auch ein bisschen traurig, was ich so schreibe. Und dann kann ein anderer denken, ach ja, aber damit kann man trotzdem fertig werden oder so. So diese Reaktion kriegen, das haben auch Männer zu mir gesagt. Unabhängig vom Geschlecht.
Stilistisch sind Ihre Geschichten eigentlich zunächst auf den allerersten Blick einfach geschrieben. Kurze Sätze, ein allgemein verständliches Vokabular, so keine Fachausdrücke. Darin steckt, finde ich, eine total große Unmittelbarkeit und Ehrlichkeit, vielleicht auch eine Ungeschütztheit. Und das ist vielleicht auch was, was dann die Leser und Leserinnen anspricht.
Die spüren das ja. Die spüren es, dass ich sie nicht verachte und nicht mehr weiß als sie oder von oben herab. Ja, das wird mir gesagt, ja. Und dann ist mir auch von Frauen gesagt worden, dass man sich wundert, dass es also möglich ist, dass man bis ins hohe Alter noch Dinge, die wirklich schlimm waren im eigenen Leben, dass man damit eigentlich fertig werden kann und dass man auch nach dem Tod des anderen, mit dem man doch ein Sträußchen immer auszufechten hatte, dass man auch nach dem Tod des anderen auch noch Frieden finden kann in der Einstellung zu diesem Menschen. Also dass der andere dann gar nicht mehr unmittelbar dazugehört, den man vielleicht gehasst hat oder von dem man sich nicht geliebt fühlt, sondern dass es die eigene Einstellung ist, die das integrieren kann. Und so ist es mir gesagt worden, dass man eigentlich denkt, oh, dann könnte ich das jetzt auch schaffen.
Ihre Geschichten erzählen tatsächlich und dokumentieren auch so ein bisschen diese Entwicklungsmöglichkeit, die man immer hat.
Man muss eigentlich nur offen sein und man muss es alles für möglich halten. Gestern hat mir eine Dame, die ist über 90, geschrieben, was ihr an dem Gottesdienst gestern am allerbesten gefallen hat.
Gottesdienst wo?
Sie hat ihn im Fernsehen gesehen. Also gestern hat sie einen Gottesdienst gehört und da hat der Pastor gesagt, etwas geht immer. Und das fand ich so rührend, das hat sie mir geschrieben. Diese drei Worte nimmt sie jetzt mit in die ganze Woche. Also das ist diese Hoffnung. Das ist jetzt nicht eine billige Hoffnung, sondern das ist, dass man eigentlich auch immer hoffen kann, dass vielleicht auch durch eigenes Zutun und wenn man einfach nur Frieden stiftet ein bisschen, dass man klarkommt. Also dass man nicht verzagt und nicht verzweifelt und dass man etwas geht immer, schrieb sie. Das fand ich rührend.
Ja, ja. Ich wusste, dass das bei Ihnen auf fruchtbaren Boden fällt.
Hat sie extra mir geschrieben. Ja. Nur zwei Zeilen.
Kurze Nachricht.
Ja, etwas geht immer.
Da Ihre Geschichten eben immer dieses Ich auch haben, dieses erzählende Ich, dieses wahrnehmende Ich, könnte man sich ja fast fragen, ob die 29 Geschichten, Untertitel Ein Leben in Geschichten ist es ja auch, ob das nicht eigentlich insgeheim ein Roman ist.
Ja, also das hätte der Verlag so gern, nicht? Also mir, immer haben sie zu mir gesagt, auch früher so die Verlage, schreiben sie einfach mal einen Roman. Und ich habe aber so ganz strenge formale Anforderungen an meine eigene Arbeit. Und da möchte ich, dass es ganz genau durchstrukturiert ist. Sie sprachen von den kurzen Sätzen. Also mir ist auch gesagt worden, eigentlich sind es so Prosagedichte, ist mir schon von Literaturleuten gesagt worden und so. Dieses Buch ist eigentlich schon der Übergang zum nächsten, das ich jetzt schreibe. Da werde ich vielleicht noch ein bisschen konsistenter das machen. Aber ich kann im Grunde genommen nur immer so ungefähr höchstens 20, 25 Seiten nach den Gesetzen, die ich mir selber gestellt habe, überblicken. Also länger, es ist so, als ob ich keine großen Plastiken behauen kann, sondern eben so vielleicht lebensgroße. Ich möchte das in Kontrolle haben. Ich möchte gerne die Spannung, die in einer Geschichte ja aufgebaut werden muss, bis zum letzten Satz, die möchte ich gerne ganz genau in Kontrolle haben. Und das soll auch die Leserin, der Leser spüren. Der soll eine Gefallen an diesem Aufbau haben. Und bei dem Roman denke ich immer, dass es dann so ein bisschen verläuft oder dann hört jemand auf zu lesen, er liest es ja nicht hintereinander. Meine Geschichten kann man ja immer auf einmal lesen. Und das ist das, was ich auch am liebsten in der Literatur habe, dass ich Geschichten auf einmal lesen kann. Also ich möchte eigentlich immer diese Idee durchstrukturiert und durchdacht und richtig so auf den letzten Satz zugeschrieben, ganz formal, streng, sowas möchte ich lesen und sowas möchte ich auch selber können. Und ein Roman hat ja 200 Seiten und das schafft ja keiner auf einmal. Und da geht er zwischendurch ins Bett und schläft und dann, woher kommt jetzt die Spannung?
Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass so ein Bündel an Geschichten auch eine gewisse Widersprüchlichkeit hat. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie Kippmomente mögen und Widersprüchlichkeiten. Ja. Und man kann jetzt nicht sagen, dass das hier von immer derselben Person erzählt wird, ne? Also es ist eben, jede Geschichte steht für sich, schließt auch so ein bisschen kantig nur an die nächste an.
Ja, ich hatte auch zunächst eine andere Reihenfolge bei dem Buch, als ich es dem DTV abgab. Und dann kam die Lektorin und wir haben überlegt, könnte die Geschichte vielleicht ein bisschen mehr nach vorne und so. Und das spricht ja gegen einen Roman. Da muss es ja wirklich hintereinander gehen. Also ich liebe diese übersichtliche kleine Form. Da habe ich das Gefühl, dass ich das kann. Das beherrsche ich und es ist so, als ob ich sagen würde, ich kann keine Symphonien schreiben, ich kann nur Sonaten, aber Sonaten können auch eigentlich schön sein.
Lesen Sie auch am liebsten Sonaten, also Kurzgeschichten?
Ja. Es ist jedes Mal, wenn nun ein wichtiger Roman erscheint in der deutschen Gegenwartsliteratur oder in der amerikanischen, lese ich natürlich diese Bücher dann und denke so, da könnte jetzt die Erzählung zu Ende sein. ich mache mir die Inhaltsverzeichnisse der einzelnen Kapitel. Dann denke ich, na ja, die haben ja wenigstens die Kapitel dann unterschieden, ja.
Sie lesen die einzelnen Kapitel des Romans als Kurzgeschichten.
Ja, und vor allen Dingen lese ich die ganze Literatur nur zum Lernen. Also ich war jetzt 18 Jahre Mitglied eines sehr netten Lesekreises. Die anderen Frauen waren alles sehr lesegewohnte, aber keine einzige Schriftstellerin dabei. Und die haben nur gedacht, sie haben das Große losgezogen, wenn sie mich da auch mit reinnehmen in den Kreis. Ja, nun deine Meinung. Ich sage, naja, guck doch mal nach dem goldenen Schnitt. Wo ist jetzt das erste Motiv? Wo ist das zweite Motiv? Wann wird die erste Hauptfigur eingeführt? Wann die zweite? Und so weiter. Die haben gesagt, so ein Buch haben sie noch nie so gelesen. Ich sage, und dann lese ich alles, was ich lese, lese ich rückwärts. Das ist wirklich wahr. Da haben sie gesagt, da haben wir gar keinen Lesegenuss davon, wenn sie alles von vorne nach hinten. Das wollen sie so machen, nicht von hinten nach vorne. Ich lese wirklich alles, um mich nicht vom Inhalt abzulenken. Lese ich alle Bücher rückwärts.
Also der Inhalt ist nicht das Wichtige, nee, sondern die Struktur.
Nur, ausschließlich, weil Inhalt fällt mir zu und fließt dauernd in mich rein. Das ist nichts, woran ich kranke.
Aber die Struktur ist die Kunst.
Die Struktur ist da, nur so darf ich, also wie man einen gedeckten Tisch, wenn ich etwas koche, stehe ich ja auch nicht in der Küche und löffle es aus dem Topf. Es muss dann dargereicht werden. Man muss es so machen, dass andere Menschen sich dadurch respektiert fühlen und sie können wählen, wollen sie das überhaupt lesen oder nicht. Also ich bin wahrscheinlich doch auch ein ziemlich respektvoller Mensch anderen gegenüber. Mhm. Und der Inhalt ist wirklich für mich nebensächlich. Also als Schriftstellerin darf ich mich davon nicht ablenken lassen. Dann finde ich die Sache so gut, ja. Also wenn ich von Tschechow Erzählungen gelesen habe, dann kann ich erstmal 2 Tage überhaupt nicht selber schreiben. Denke ich, schaffst du nie. Schaffst du nie. Diese Lakonie, dieses Wohlwollen und dieses Wissen von Menschen und das alles, ja, so gut. Ja, und der kann eben auf den letzten Satz zu schreiben. Und der hat auch keinen Roman geschrieben, ist immer meine Rettung. Ja.
Gute Entschuldigung. Sie schreiben auch auf den letzten Satz, denn Ihre letzten Sätze sind sehr, sehr prominent und sehr pointiert. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir noch einen zweiten Text aus Ihrem Buch Vom Aufstehen hören. Die Geschichte heißt So fallen die Schatten hinter dich. Das ist auch ein reich gedeckter Tisch, würde ich mal sagen. Da steht viel drauf. Ja. Darin geht es zum Beispiel um die Literatur, um Sätze, die einen treffen und um das Leben in der DDR. Ja. Wollen Sie es noch lesen?
Ja, gerne. So fallen die Schatten hinter dich. Manchmal, wenn ich ratlos war oder auch traurig, in mich gekehrt oder mutlos, las oder hörte ich plötzlich einen Satz, eine Gedichtzeile, einen Liedanfang und ich spürte, hier ist er ja wieder, der Strom von Einverstandensein, der doch immer da war und immer da ist und immer da sein wird, der mich mit Menschen verbindet, die schon seit tausenden Jahren tot sind oder weit weg wohnen und andere Sprachen sprechen. Vielleicht hatte ich gerade auf einen solchen Satz gewartet. Dann schrieb ich ihn auf, als Beweis, als Unterstützung, als Hoffnung. Ein anderer ist auch meiner Meinung. Mitunter notierte ich den Satz an einen Zeitungsrand, riss ihn ab, bewahrte ihn in der Manteltasche oder übertrug ihn zu Hause auf die Innenseite meines Taschenkalenders. Das Wenige, was du tun kannst, ist viel, war zum Beispiel solch ein Satz zwischen meinem 28. und 35. Lebensjahr. Ich hatte ihn in der Marienkirche am Berliner Alexanderplatz gelesen, neben der Kollekte Brot für die Welt. Er stammte von Albert Schweitzer, war sicher ganz anders gemeint, aber er tröstete mich. Wenn ich trotz weniger Stunden Schlaf mein Leben einfach nicht mustergültig schaffte. Tägliche volle Berufsarbeit, anfangs ja auch noch am Sonnabend. Hausarbeit mit Ofenheizung und ohne Waschmaschine. Verantwortung für einen heranwachsenden Sohn. Das eigene Erwachsenwerden. Bücher lesen, Geschichten schreiben. Der Versuch, sie zu veröffentlichen im kontrollierten Land. Und die Liebe, manchmal mit großem Kummer. Das Wenige, was ich heute getan habe, ist vielleicht doch mehr als gar nichts, dachte ich dann. Es war ein Satz über die Zukunft. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Als ich in den folgenden Lebensjahren die DDR als immer absurder empfand, halfen mir Sätze, die alles relativierten. Wolf Wondratschek schrieb zum Beispiel in seinem Buch »Früher begann der Tag mit einer Schusswunde«: »In München oder wo hat ein Mann oder wer seine Frau oder wen umgebracht oder was?« Oder Marie von Ebner-Eschenbach: »Nicht was wir erleben, sondern wie wir erleben, was wir erleben, macht unser Leben aus.« Das hatte mir sogar jemand in mein Poesiealbum geschrieben, als ich 10 Jahre alt war, 1950. Da gab es die DDR schon ein Jahr. Aber erst 25 Jahre später versuchte ich mich mit aller Macht an den Gedanken zu gewöhnen, dass dies Leben in einem eingemauerten Land wirklich mein Leben ist, also kein Probeleben für ein normales späteres. Ich hatte nur diesen einen Versuch, nicht was, sondern wie. Folgerichtig verhielt ich mich so, als ob dies Leben mein wirkliches Leben war. Verausgabte mich, brannte als Kerze an beiden Enden. Als ich mit 47 Jahren, 1987, zum ersten Mal nach Amerika fliegen durfte, ja, durfte, an eine Universität, war die DDR aus taktischen Gründen mit ihren Schriftstellerinnen im westlichsten Land des westlichen Auslands Punkte machen wollte, ich von Chicago in südlicher Richtung bis in die rauchenden Berge von Tennessee fuhr, 10 Stunden lang, ohne Unterbrechung, in gemächlichem Tempo, nebenan auf der Autobahn gepflegte Greisinnen am Steuer ihrer Wohnwagen Richtung Florida. Als ich den Trichter des fernen Tornados in der Luft sah, später in New Mexico das Kloster der Karmeliter in den Bergen besuchte, dann aber den leichtfüßigen Studenten nicht mehr weiter in die Höhe folgen konnte, dachte ich verzweifelt, meine Kraft lässt jetzt schon nach. Ich will und ich werde nicht mehr lange leben. Die ganze wunderbare Welt ist ja da, aber sie ist unerreichbar. Was hier ist, ist nicht überall. Das alles hatte ich nie gesehen, nie gerochen, wie fast alle meine Mitmillionen, mein Mann und mein Sohn und alle, die ich lieb habe, kannte ich die übrige Welt nur aus Reisebüchern. Wieder zurück im Zwergenland wollte ich von den klugen Relativierungssätzen nichts mehr wissen. Ich übertrug sie nicht mehr in den nächsten Kalender. Ich habe weder die Reife noch die Bescheidenheit, dachte ich, um die Schöpfung nur in diesem engen Umkreis zu bewundern. Ich will mir mein Maß nicht vorschreiben und meine Sehnsucht nicht nehmen lassen. Der neue Satz fiel mir im Jahre 1988 in einem Papierwarengeschäft auf, außen, nicht innen, gedruckt auf einer Klappkarte, 4x8 cm groß, ich habe sie eben nachgemessen. Sie lag neben der Kasse auf einem Stapel mit denselben Karten. Auf der Rückseite standen die Druckgenehmigungsnummer und der Preis 2807 D J 21/86, 3x1/19/11 DDR, 0,15 Mark. Ich bezahlte eine DDR-Mark und 50 DDR-Pfennige für die 10 Klappkarten, von denen ich 8 verschenkte, eine in die Brieftasche statt Foto steckte und eine auf meinem Schreibtisch aufstellte. Dort stand sie 6 Jahre lang, von meinem 48. bis zu meinem 54. Lebensjahr hat sie mich begleitet. Wende dein Gesicht der Sonne zu, so fallen die Schatten hinter dich, afrikanisches Sprichwort. 1988 konnte mich dieser Satz auf eine fast unheimliche Weise beruhigen. Ich hatte gerade ein Buch über Denunziantinnen der Nazizeit beendet, die erst zufrieden waren, als ihre Opfer zum Tode verurteilt waren. Ich hatte mich so ausschließlich von der DDR-Gegenwart abgewandt, dass ich nicht einmal mehr den Vögeln im Garten zuhörte. Ich bemerkte nicht, wie die Bäume und wie meine Enkel wuchsen. Ich vergaß Menschen nach kurzer Zeit, erstaunte mich über ihre Herzlichkeit bei einer Begegnung. Und dann endlich, endlich in der Betäubung geschah das Wunderbare. Ich wurde Zeugin der Zerstörung von Sodom und Gomorra und war doch gerettet mit allen anderen. Eine Weile brauchte ich mein Kärtchen noch, weil ich mich vor dem Hass der enttarnten Rumpelstilzchen schützen wollte. Bring dich in Sicherheit, es geht um dein Leben, sieh dich nicht um und bleib in der ganzen Gegend nicht stehen, sagt der Herr zu Lot, Lots Frau und Lots beiden Töchtern. Warum eigentlich sollten sie nicht zurücksehen in das brennende Sodom und das brennende Gomorra? Sie waren doch gerettet. Warum haben sich Lot und seine Töchter an das Verbot gehalten und seine Frau nicht? Als Lots Frau zurückblickte, wurde sie zur Salzsäule. Hat sie so Furchtbares gesehen und konnte das nicht aushalten? Oder war es die Strafe des Herrn für ihren Ungehorsam? Ganz unmerklich, schon eine ganze Weile, gehorche ich dem Spruch nicht mehr. Langsam komme ich in die Gegenwart zurück, bin anwesend. In allen Zügen sitze ich mit dem Rücken zur Fahrtrichtung und sehe in die entschwindende, undeutlicher werdende Landschaft. Sie trennt sich von mir und bleibt doch da. Bei jeder Fahrt erkenne ich sie erst, wenn sie schon vorüber ist. In der Fahrtrichtung sitzend bin ich der Zukunft ohnmächtig ausgeliefert, kann ihr nicht entweichen, müsste die Augen schließen oder wegsehen, mich unterhalten, lesen, die Sonne mit all ihren Schatten stürzt durch die Scheibe in mich hinein, ist in mir gefangen. Ich sehe in die Vergangenheit, wende mein Gesicht in die Schatten und spüre die Wärme der Sonne in meinem Rücken. Das macht, es hat die Nachtigall die ganze Nacht gesungen.
Die Geschichte, so fallen die Schatten hinter dich. Geschrieben und gelesen von Helga Schubert im Lesenswertgespräch auf SWR 2. Dankeschön. Ja, in dieser Geschichte halt auch das Buddha-Zitat aus der ersten Geschichte, die wir gehört haben, wieder aus der Geschichte Warum schreiben. Dieses Zitat lautet, was hier ist, ist überall, was nicht hier ist, ist nirgends. Was ja auch bedeutet, dass selbst auf engstem Raum eigentlich alles vorhanden ist, also alles, was man braucht, auch in einer begrenzten Welt wie der DDR. Wann brach das für Sie, dass Sie es nicht nur zeitweise, sondern wirklich definitiv nicht mehr aushalten konnten? Davon schreiben Sie ja auch.
Ja, eigentlich, als ich in den USA gewesen bin. Es war diese Lebensform der Studenten, dieses nicht ganz genau wissen, wie es weitergeht. Bei uns war ja alles durchgeplant, nicht? Wenn sie sich zum Studium beworben haben in der DDR, dann hatten sie auch gleichzeitig noch einen Zettel zu unterschreiben, dass sie, falls sie den Studienplatz bekommen, nach dem Studium 3 Jahre dort arbeiten werden, wo der Staat sie hinstellt. Und jetzt war ich in diesen USA. Also es ist ein völlig anderes Leben gewesen. Und das hatte ich ja ein Vierteljahr, habe ich da einen Lehrauftrag gehabt und habe in diesem ganz anderen Leben gelebt und habe immer wieder gestaunt, dass die auch jetzt gar nicht genau wissen, wo sie arbeiten werden. Ja, da werde ich mich dort bewerben und dann ein ganz anderes, unkontrolliertes und auch unplanbares Leben. Das war am Colorado College. Und von da aus sind wir dann wirklich nach New Mexico und ich habe wirklich gedacht, wenn ich diesen Mann nicht lieben würde und wenn mein Sohn dadurch nicht seinen Beruf große Schwierigkeiten kriegen würde, ich wäre da geblieben. Ich wusste gar nicht, warum ich in so ein Zwergenland zurück soll.
Sie schauen auch in Ihren Texten ja auch immer wieder zurück. Das haben Sie auch hier in der zweiten Lesung thematisiert. Ja. Sie schauen zurück und Sie erstarren nicht zur Salzsäule, wie Lutz Frau. Haben Sie sich mit Ihrer eigenen Stasi-Akte auch befasst oder haben Sie davor zurückgeschreckt?
Nö, ich habe nicht gedacht, dass ich eine habe. Das ist wirklich wahr, weil ich ja immer ganz artig in die Klinik ging und wir wurden ja gehätschelt, diejenigen, die in der Klinik arbeiteten, weil so viele Ausreiseanträge stellten und viele Ärzte sind ja weggegangen, nicht? Da standen dann die Autos an der Autobahn und dann eingestiegen in andere Transitfahrzeuge und so. Ich habe keine Angst gehabt.
Haben auch nichts Schreckliches da entdeckt, was Sie nicht erfahren konnten.
Nein, ich habe dann Biermann, Jürgen Fuchs, die haben mich gebeten und Sarah Kirsch, ich soll doch bitte meine Akte angucken und anfordern, weil wir dann gemeinsam informelle Mitarbeiter vielleicht rauskriegen. Und das war für mich der Anlass, dass ich gedacht habe, na gut, wenn die meinen, aber ich habe wirklich gedacht, dass über mich keine Akte besteht. Mhm. Weil ich davon ausging, dass alle Leute überwacht werden. Ich habe meine Post nicht zur rechten Zeit bekommen, sondern weil das Gummi immer so durch das Öffnen, nicht, war das immer ein bisschen schon so krümelig geworden. Ich wusste nicht, dass ich überwacht werde. Ich war auch schon mal verwarnt worden von einem Staatssicherheitsoffizier, der bei uns zu Hause war. Da hatte ich mich für meinen Sohn eingesetzt und eine Gruppe christlicher junger Leute. Und dann habe ich meine Akte angefordert, eigentlich weil Jürgen Fuchs und, wie gesagt, Biermann das gesagt haben. Und da bin ich angerufen worden und da wurde mir gesagt, also es besteht ein operativer Vorgang gegen Sie wegen staatsgefährdender Hetze und Diversion schon seit 1976. Also habe ich mich wirklich gewundert, 14 Jahre war ich dann doch schon überwacht und dann noch ein operativer Vorgang, das also nur für mich. Und dann soll ich kommen und mein Mann ist meinetwegen beobachtet worden. Sie haben versucht, ihn anzuwerben, es ist ihnen nicht gelungen. Ich könnte, weil es nur meinetwegen war, die Überwachung, sollte ich zuerst kommen und einen Tag später er. Dann habe ich gesagt, nee, also wenn eine Partnerschaft eine Diktatur nicht übersteht, also das wäre wirklich ein Armutszeugnis für eine Ehe. Ich habe gesagt, wir kommen da beide und dann, ach, das ist ja schön, dann braucht man nicht zu schwärzen, weil die immer schwärzen mussten, wenn ein anderer das sieht und abdecken, haben wir unsere Akten gemeinsam gelesen. Mhm. Ja, und das ist eine sehr gute Sache nach einer Diktatur, wenn ein Ehepaar da sitzt und hat sich nicht verraten und ist clean geblieben. Ich finde das wichtig.
Also ist da seit 76 doch auch einiges an Berichten zusammengekommen.
Genau.
Ich habe mich nämlich auch gefragt beim Thema Widersprüchlichkeit, was Sie ja auch für Ihre Geschichten schon als wichtig hervorgehoben haben. Ich meine, widersprüchlich ist jeder Mensch in jeder Gesellschaftsform, das ist völlig klar.
Ja.
Aber die DDR oder überhaupt jede Diktatur ist natürlich auch nochmal eine Staatsform, wo es viele Menschen mit vielen Geheimnissen gibt.
Ja.
Ist das etwas, was auch deshalb für Ihre Erzählungen wichtig geworden ist? Oder würden Sie sagen, widersprüchlich ist jeder, das hat jetzt
ja, das ist ubiquitär. Das ist in der ganzen Welt. Das ist bloß besonders deutlich in der Diktatur. Da ist ja gerade Widersprüchlichkeit nicht erwünscht. So. Und dass ich mich aber so besonders dafür interessiert habe und das auch so beschreibe, das hängt mit meinem Interesse an Menschen und an Geschichte überhaupt zusammen. Also das ist ja eine vorübergehende Entgleisung gewesen, diese DDR. Und ich will ja eigentlich doch ein bisschen mehr von Menschen erzählen. Und das ist eigentlich nur eine Erkenntnis, diese Widersprüchlichkeit, dass das auch was Positives ist und dass einen das weiterbringt und in der persönlichen Reife auch und im eigenen Erwachsenwerden auch weiterbringt, dass man das in sich anerkennt und nicht in sich Seiten bekämpft, die einfach zu einem gehören. Und auch in der Partnerbeziehung nicht Seiten bekämpft, die zum anderen gehören. Es macht ihn erst ganz, dieses, was einen so stört. Es geht so sehr um Akzeptieren und Tolerieren und sowas alles. Das interessiert mich alles sehr, gerade weil ich bin ein sehr eindeutiger Mensch eigentlich. Und ich bin auch jemand, der schnell verurteilt und sehr nachtragend ist. Also ich habe diese ganzen negativen Eigenschaften, die mich zu einem hasserfüllten Menschen machen könnten, die habe ich in mir. Aber ich habe eben auch ein ganz, ganz starkes Gegengewicht dagegen.
Also Sie sehen die Widersprüchlichkeit in sich.
Ja.
Aber Sie haben sicherlich auch einfach die langjährige, jahrzehntelange Erfahrung als Psychologin mit widersprüchlichen Geschichten, die man da jeden Tag wahrscheinlich präsentiert bekommt.
Ja.
Ich wollte Sie noch fragen, Sie haben nach 24 Jahren Arbeit als klinische Psychologin, haben Sie sich ganz dem Schreiben zugewandt, also auch immer geschrieben, aber dann eben ganz. Und Ihr Mann Johannes Helm hat etwas Ähnliches gemacht. Er war auch lange Professor für klinische Psychologie an der Humboldt-Universität, habe ich schon kurz gesagt. Und er hörte auch etwas früher auf als nötig an der Uni zu arbeiten und wandte sich ganz der Kunst zu, nämlich dem Malen.
Ja.
Die Psychologie kann ja auch schon sehr viel Menschliches erfassen. Also man kann sich selbst sehr gut durchleuchten und vielleicht auch heilen. Und warum trotzdem die Hinwendung zur Kunst? Also will sagen, was kann die Kunst in Ihren Augen, was die Psychologie nicht kann?
Na, die Kunst ist viel heiterer und es ist leichter. Und man kann sich auch von ihr zurückziehen. In der Therapie darf man das nicht. Das muss man lange planen, wenn man da aus dem Beruf rausgeht. Ich hatte 150 Patienten, die sich hätten an mich wenden können. Die waren auch in Gruppen da. Die Verantwortung ist nicht so groß in der Kunst, finde ich.
Für also, den anderen?
Für den anderen. Für einen selbst ist es vergleichbar. Man will gut arbeiten, man will was Gutes machen, man will was Gutes hinstellen. Man will seine kleine Plastik, die man da in Form einer Geschichte macht, die soll stimmen, die soll andere angehen. Aber man geht diesen Schritt ja stark zurück, wenn man in der Kunst ist. Man ist ja doch sehr allein und man darf sich auch ungestraft zurückziehen. Man darf Pausen machen. Das habe ich jetzt ja an meinem eigenen Leben gesehen. Und in der Therapie ist ein anderer Mensch auf Gedeih und Verderb auf sie angewiesen. Er erzählt ihnen die furchtbarsten Dinge nur ihnen. Er hat sich da lange aufgerafft und hat sich jetzt überwunden. Und da muss man dann auch dieses aushalten. Man muss die Beziehung, die ein anderer zu einem aufbaut, der muss man auch sich sozusagen würdig erweisen. Man darf nicht Kontakte dann abbrechen und so. Das ist in der Kunst, ich darf ja eine Geschichte auch mal liegen lassen und darf so, jetzt denke ich mal nur über Großmütter nach oder so, ja. In der Therapie sind sie drin. Das ist mit Haut und Haaren. Oder sie sind ein schlechter Therapeut und der andere wird durch sie eigentlich entmutigt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, ne? Dass ein Patient sich das Leben nimmt, weil er an ihnen einfach keine Ermutigung findet.
Also ist das Schreiben auch das leichtere, fröhliche Dasein für Sie?
Ja, natürlich. Das ist eine Lust. Es ist ein Genuss, sich hinzusetzen und jetzt hat man das ganze Material im Kopf und das wird jetzt geformt und die deutsche Sprache, die ich sehr liebe, das ist nun mein Mittel. Wenn ich in einer anderen Sprache aufgewachsen wäre, würde ich die nehmen. Und dann achte ich ganz genau darauf, dass der Rhythmus stimmt im Satz. Und das ist etwas wie Komponieren. Das ist etwas sehr Schönes. Es ist etwas, was einen auch jung hält. Man muss immerzu die Entwicklung der Sprache beachten. Und es ist was anderes als die Therapie. Therapie ist schwer.
Helga Schubert, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch und sende auch noch mal einen schönen Gruß aus dem Südwesten zu Ihnen nach Schwerin in den Nordosten.
Ja, ich grüße Sie zurück. Ja.
Und wir sprachen über Ihr neues Buch. Es heißt Vom Aufstehen. Der Titel entlehnt sich der preisgekrönten Bachmann-Erzählung, die ebenfalls in diesem Band enthalten ist. Erschienen ist der Band jetzt bei DTV.